Brandenburg hat nicht nur den Platz, sondern Brandenburg hat vor allen Dingen Verständnis für die praktische Herangehensweise. Was wir hier gemerkt haben, ist eine Hands-on-Kultur, die tatsächlich zu einer schnelleren Umsetzung führt. Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, der in Berlin immer fehlen muss.
Die Geschichte allen Lebens hat wahrscheinlich mit der Entstehung von Proteinen angefangen. Daher auch der Name Proteine. Das kommt aus dem Griechischen und heißt das Erste, das Wichtigste. Und bei uns geht es heute genau darum, also wie man diesen Lebensbaustein kundengenau als Produkt nachbaut, dabei ein dauerlandendes Ökosystem entwickelt und Investorinnen und Investoren auf diesem Weg mitnimmt. Genau das macht das Unternehmen Biome Farming in Henningsdorf. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mach es in Brandenburg, dem Podcast der IHK Potsdam. Mein Name ist Stefanie Schuster und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Mir gegenüber sitzt jetzt Christoph von Stürzinski, Prozess- und Qualitätsmanager in den Lebenswissenschaften und Mitgründer der Biome Farming GmbH. Guten Tag, Herr von Stürzinski.
Schönen guten Tag, Frau Schuster.
Haben Sie mal davon geträumt, Proteine zu entwickeln?
Tatsächlich nicht. Also Proteine zu entwickeln, das war nicht das vorrangige Ziel meiner Karriere. Aber sich mit bioökonomischen Themen auseinanderzusetzen und insbesondere Themen, die dazu beitragen, unser Leben grüner zu gestalten, das war schon das Ziel.
Und was genau machen Sie jetzt? Also Sie züchten Proteine, wenn man das so sagen darf. Wie kommen Sie dazu?
Tatsächlich ist es so, dass wir als Unternehmen begonnen haben mit Biosystemtechnik, das heißt also Technologien, die zugeschnitten waren auf photoautotrophe Organismen. Das sind Photosynthese betreibende Organismen, Pflanzen, aber auch das, was wir jetzt machen, Cyanobakterienkultur. Und wir wandeln Cyanobakterien in kleine Zellfabriken um, die uns sehr spezifisch Proteine herstellen können.
Wozu braucht man das? Machen Sie damit Proteinshakes?
Tatsächlich nicht, nein. Rekombinante Proteine sind Proteine, die von Natur aus nicht in den Organismen, in denen sie hergestellt werden, vorkommen, sondern sozusagen artifiziell eingebracht werden. Dafür nutzt man gentechnische Verfahren. Und diese Produkte, diese rekombinanten Proteine, die werden in beispielsweise, das ist das bekannteste Anwendungsfeld, in der Pharmazie eingesetzt, beispielsweise um Krebs zu therapieren. Und die werden vorher designed und im Endeffekt nutzen wir Cyanobakterien als 3D-Drucker für diese Proteine.
Was für ein interessanter Job für so eine Bakterie. Haben Sie sich das so ausgedacht oder ist das ein Entwicklungsprozess, bis man an diese Stufe kommt?
Tatsächlich ist das ein Entwicklungsprozess für uns gewesen. Wie ich schon gesagt habe, kommen wir aus der Biosystemtechnik, das heißt alles, was die Pflanze umgibt und ihr Wachstum fördern kann oder das Wachstum steuerbar macht. Von Licht über Düngung und Klima. Und im Rahmen von einem brandenburgischen Forschungsprojekt habe ich den Oliver Arnold kennengelernt, meinen Mitgründer. Der kommt von der technischen Seite. Das heißt, er hat sich sehr viel mit LED-Technik beschäftigt und anderen Technologien in dem Bereich. Und ich komme von der wissenschaftlichen Seite, komme von der Pflanze. Da haben wir ein gutes Matching festgestellt und haben uns das gesamte Thema nochmal vorgelegt und festgestellt, ja, da muss man was machen, das ist noch nicht weit genug.
Nun kommen Sie aus einem anderen Forschungsprojekt, das haben Sie geschildert, und entwickeln jetzt höchst anspruchsvolle Apparaturen. Sie sind hier im Blauen Wunder in Henningsdorf. Man hört schon, wie es so rund um uns arbeitet. Und ich habe das schon angedeutet in der Anmoderation, man braucht für große Prozesstechniken auch potente Investorinnen und Investoren. Wenn Sie aber doch mitten im Forschen sind, wie verkaufen Sie denen dann Ihr Produkt?
Tatsächlich ist es so, dass wir nicht nur Glück hatten mit unseren Investoren und diese gefunden zu haben, sondern dass wir mit unseren Investoren ein gemeinsames Thema teilen, nämlich die Zukunft nachhaltiger gestalten zu wollen und dass unsere Investoren von uns überzeugt werden konnten, aber auch von sich aus schon überzeugt waren, dass es notwendig ist, in Technologien zu investieren, die unser Leben gleich auf mehreren Ebenen besser machen. Zum einen nachhaltig zu gestalten, das heißt Wege zu finden, die auch in Zukunft in einer Bioökonomie funktionieren können, die nicht mehr so fossil angetrieben ist und gleichzeitig aber alle Benefits weiter aufrechterhält, die beispielsweise jetzt die moderne Medizin bietet. Und da neue Wege zu gehen, die auch zukünftig das ermöglichen, diese Technologien weiter zu nutzen.
Sie geben jetzt hier einen prima Überblick und erklären das auch ganz schön. Ich möchte aber mal ins Detail springen. Wir sprechen also hier quasi von Grundstoffen, um eine personalisierte Medizin zu entwickeln. Ist das richtig?
Das ist richtig, genau, tatsächlich. Es ist so, dass rekombinante Proteine in ihren unterschiedlichsten Fassons, man kann sich vorstellen, es gibt unzählige verschiedene, sich besonders eignen, um im menschlichen Körper genutzt zu werden, weil sie im Endeffekt human sind. Sie werden zwar mit einem anderen Organismus hergestellt als in Menschen. Die Biotechnologie hat ja auch auf Schlachthöfen begonnen. Das erste Insulin wurde in Schlachthöfen aus Schweinen gewonnen, aber wir haben uns weiterentwickelt und rekombinante Proteine lassen sich nur in lebenden Organismen herstellen. Bis heute werden Organismen, vor allen Dingen Zellen, genutzt, die ursprünglich aus Tieren stammten oder auch aus Menschen. Es handelt sich da um tumorähnliche Zellen. Und unser besonderes Angebot ist jetzt, den Wechsel zu vollziehen in einen autotrophen Organismus. Das heißt, in einen, der vollständig selbstständig ist, wenn er mit Licht versorgt wird und Dünger. Das heißt, es ist von vornherein sehr viel günstiger. Und der weitere große Vorteil ist, dass sich sowas frei skalieren lässt. Wir sind mengentechnisch nicht eingeschränkt. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und zukünftig werden wir auch keine CO2-Emissionen verursachen, die jetzt im großen Stile ins Konto fallen würden. Das heißt, also, wir sind in besonderem Maße zukunftsfähig, was das betrifft.
Total interessant. Ist das eine Sprunginnovation, Herr von Studzinski?
Das kann man tatsächlich Sprunginnovation nennen, denn wir schaffen es, die grüne Biotechnologie und die rote Biotechnologie, also die rote Biotechnologie beschreibt ja alles, was an biotechnologischen Methoden am Menschen angewandt wird. Die grüne Biotechnologie bezeichnet eigentlich die Landwirtschaft und die Veränderung von landwirtschaftlichen Pflanzen. Und wir kombinieren nun beides. Wir verändern einen photosynthesebetreibenden Organismus dahingehend, dass er zum Produktionsorganismus für die rote Biotechnologie wird. Und das ist tatsächlich sehr neu, international auch neu und der zukünftige Weg der Biopharmazie.
Herzlichen Glückwunsch bis hierher. Jetzt muss ich aber nochmal nachhaken. Eine Sprunginnovation, das ist etwas, das eine neue Technikgeneration einleitet und dabei Zwischenschritte auslässt. Und im Prinzip erfüllen sie ja die Bedingungen dafür. Nun ist vor ein paar Jahren eine deutschlandweite Sprunginnovationsagentur gegründet worden. Warum sind sie da nicht gelistet und warum fördern die sie nicht?
Der Hintergrund ist der, wir haben uns sehr viel mit den Fördermöglichkeiten über Sprint beschäftigt und in den meisten Fällen werden diese als Wettbewerbe ausgeschrieben. Und Wettbewerbe in Bereichen, in denen Innovation sich überspringend entwickelt, das ist für uns ein Konzept, das wir nicht verstehen, denn häufig sind Sprunginnovationen zunächst singulär zu betrachten und nicht im Wettbewerb mit anderen. Und der weitere Punkt ist, dass Themen ausgelobt werden. Und so entsteht eine Forderungshaltung. Sprunginnovationen sind häufig nicht direkt demand getrieben. Man kann nicht sagen, da gibt es folgendes Problem. Jetzt hätten wir aber mal gerne eine Sprunginnovation dafür. Wenn sich Technologien so entwickeln würden, dann wäre alles von vornherein planbar. Und diese Planbarkeit gibt es nicht. Und die Kreativität des Marktes funktioniert in dem Zusammenhang dann auch nicht. Und für uns ist es ganz wichtig, über das Kundenfeedback zu arbeiten und darüber die Sprunginnovation zu ermöglichen. Tatsächlich in die Themen reinzugehen, forschend lernen, zu schauen, welche Kombinationsmöglichkeiten von ausgereiften Technologien gibt es bereits, sodass eine Sprunginnovation entsteht. Zu sagen, wir brauchen jetzt eine höhere Energieeffizienz, führt zu keiner Sprunginnovation.
So eine Sprunginnovation hat ja immer einen ganzen Haufen von Problemen. Nicht nur, dass es gigantisch teuer und intensiv ist, sowas zu entwickeln, und zwar materialintensiv womöglich, aber vor allem in der Entwicklung von Know-how. Das heißt, sie müssen ihre Mitarbeiterinnen schulen und ihre Mitarbeiter. Sie müssen selber ständig weiterentwickeln, ihre Technik. Sie müssen ihr Wissen steuern und sie müssen auch ihre Kunden erst mitentwickeln, schätze ich mal, und die Investorinnen und Investoren. Wie verbreitet man eine neue Idee, ohne zu viele Geschäftsgeheimnisse preiszugeben? Wie haben Sie dieses Spagat bewältigt?
Das ist ein Spagat tatsächlich. Also das ist auch ein schmerzhaftes Learning für uns gewesen. Grundsätzlich ist es so, dass der Einstieg in die Biotechnologie in ihrer Breite sehr viel Kompetenz erfordert, einzelne Kompetenzen, aber vor allen Dingen auch die Schnittmengen dazwischen. Und ich glaube, wir haben das in der Vergangenheit, wir sind momentan 9 Leute im Unternehmen, sehr gut hinbekommen, die einzelnen Kompetenzfelder, die bei uns einen sehr starken Fokus haben, so im Fokus zu verbreitern, dass es Überschneidungsfelder gibt, die wir dann nutzen können. Das entwickeln wir auch gezielt. Wir sind sehr agil in diesem Bereich, obwohl der sehr stark reguliert ist. Und alle neuen Erkenntnisse versuchen wir sowohl den Investoren als auch anderen Stakeholdern direkt zu kommunizieren und sie erklärbar zu machen, runterzubrechen, runterzuholen von diesem komplexen Status und in die Kommunikation zu geben. Und dort in einer Feedback-Schleife immer wieder kontinuierlich daran zu arbeiten, Verständnis dafür aufzubauen, was gerade tatsächlich ansteht. Unsere gesamte Unternehmensentwicklung basiert auf diesem Feedback. Das heißt, also wir haben viel mit Kunden interagiert und haben in der Vergangenheit unsere Umsätze ja auch in der Biosystemtechnik gemacht und haben genau zugehört, was wird gebraucht, welche Schritte müssen wir noch gehen, um bestmögliches Angebot zu machen. Und wir haben den forschenden Charakter unserer Anlagen jetzt verlassen und sind auf Entwicklungsebene unterwegs. Und das zu kommunizieren, das können wir nur zeigen, indem wir Produkte jetzt schon produzieren, noch nicht direkt im Auftrag von Kunden, um ihnen zu zeigen, was möglich ist. Und an diesen Beispielen wird das Gesamtthema viel greifbarer. Und das ist das Ziel, was wir gerade verfolgen.
Die Greifbarkeit ist das Hauptproblem, zu zeigen und nicht zu offenbaren. Sie gehen also, wenn ich jetzt mal vom Marketing ausgehe, in die Kaltakquise und rufen einen namhaften Krebstherapiehersteller an und sagen, wissen Sie was, wir haben gesehen, Sie stürzen sich demnächst auf personalisierte Medizin und denken Sie nur, wir haben ein ganz tolles Protein entwickelt, das könnte als Trägermedium dienen. Ist das so?
Tatsächlich ja. Leicht korrigierend muss man dazu sagen, die Proteinentwicklung an und für sich, die liegt beim Kunden, der weiß schon, was er haben will. Jetzt kommt es darauf an, unsere Plattform, so nennen wir das, wenn wir von den Cyanos sprechen, die ist ja immer gleich. Man kann sich das wirklich im Vergleich vorstellen wie bei einem 3D-Drucker. Uns ist der Organismus in seiner Gänze bekannt. Wir wissen, wie wir ihn kultivieren können, wie wir ihn skalieren können. Und dann ist das Ziel, das Proteinverständnis unseres Kunden zu übertragen auf die Cyanobakterien, zu produzieren und dann zu evaluieren. Deswegen auch die Beispielprodukte, die wir herstellen, um zu zeigen, was möglich ist, um Grenzen auszuloten, um Benchmarks setzen zu können, die der Kunde bereits versteht aus seinen Systemen, die er bisher genutzt hat. Und dann kann er alle benefizialen Eigenschaften unseres Systems noch oben drauf rechnen. Und davon versprechen wir uns dann selbstverständlich, dass er davon überzeugt ist, mit uns gemeinsam ins Risiko zu gehen. Und um das abzusichern, nutzen wir ein Vorablizenzierungsmodell. Das heißt, unser Kunde trägt auch die Kostenentwicklung. Aber er hat natürlich einen großen Benefit, wenn wir dann in das Momentum reinkommen, dass er darauf produziert, auf unserem System, dass er einen Teil der Kosten bereits abgewickelt hat mit uns.
Ein Teil der Kosten abgewickelt, das gilt ja auch, wenn das Produkt scheitert, ne? Hatten Sie den Fall auch schon?
Tatsächlich, also Scheitern gehört absolut dazu. Wir sind regelmäßig und viel gescheitert. Das Wichtige ist, dass man die Frequenz des Scheiterns aufrechterhält. Denn ohne Scheitern kann man nicht lernen. Und dafür ist es besonders wichtig, und das ist eine unserer essentiellen Fähigkeiten, und ich glaube, das stärkt uns auch vor jedem Kunden, dass wir in der Lage sind, die Daten, die wir aufzeichnen, wirklich bis ins kleinste Detail zu analysieren. Beispielsweise verfügen wir jetzt schon in einem sehr frühen Stadium über einen digitalen Zwilling unseres Systems, können also digital skalieren und wir sind in der Lage, unser System vollständig zu modellieren. Das heißt, wir wissen jetzt schon, welche Leistungseigenschaften die Cyanobakterien haben.
Wie viele Proteintypen entwickeln Sie denn derzeit? Können Sie das sagen?
Wir entwickeln momentan an 3 Hauptzielen, wobei wir die einzelnen Produkte selbst noch nicht nennen, denn wir befinden uns bereits in Gesprächen und die liegen alle unter NDA in dieser Branche. Das heißt, die unterliegen einer Geheimhaltungsvereinbarung, um sicherzustellen, dass potenzielle Mitbewerber nicht unbedingt sehen, mit wem da gesprochen wird, weil sich aufgrund der Herstellungsart und Weise und des Produktes im Endeffekt schon Schlussfolgerungen ziehen lassen, in welche Entwicklungsbereiche das hineingeht. Was ich aber sagen kann, ist, dass wir Zytokine und Wachstumsfaktoren momentan als Hauptfaktoren haben. Die braucht man beispielsweise in der Gewebekultur.
Das heißt, es geht als erstes in den Medizintechnikbereich.
Genau, allerdings nicht, weil unser System noch beforscht wird, sondern weil mit den Produkten, die wir herstellen, geforscht wird.
Die Forschung ist ja bei Ihnen Wesenselement, Herr von Studzinski. Wie kommen Sie da eigentlich an Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Die müssen ja eigentlich, Forschung ist immer 24/7. Man lässt das nie im Büro zurück, wenn man nach Hause geht. Wie finden Sie da Ihre Mitarbeiter?
Tatsächlich ist das ein Auswahlprozess, der relativ lang andauert. Wir haben festgestellt, dass insbesondere jetzt schon forschend arbeitende Entwickler sich mit dem Thema schon auseinandergesetzt haben sollten, was die Biotechnologie betrifft und alle ergänzenden Fachbereiche, die wir mit abdecken, in denen gehen wir ähnlich vor, dass wir nach Menschen suchen, die bereits eine intrinsische Motivation in dem Bereich besitzen. Und dann lässt sich der Fokus auch problemlos weiten. Das heißt, unser Team jetzt von 9 Leuten, die arbeiten sehr, sehr eng zusammen und tatsächlich, Sie haben vollkommen recht, das ist eine 24-7-Aufgabe. Die Cyanobakterien wachsen weiter. Sie lassen sich nicht stoppen. Das ist auch gut, dass sie sich nicht stoppen lassen. Gleichzeitig muss da auch die Bereitschaft sein, dann diese letzte Meile, die Mehrmeile zu gehen.
Honorieren Sie das auch so?
Tatsächlich, ja. Also nicht nur, dass wir ein sehr agiles Umfeld und kreatives Umfeld haben, dafür, dass wir wissenschaftlich arbeiten. Wir sind ideenoffen. Das ist ein ganz großes Thema innerhalb der gesamten Branche. Denn viele Wissenschaftler und auch Forschende, Angestellte, Entwickler können sich in den großen Unternehmen nicht so einbringen, wie sie das möchten. Und das ist etwas, was wir bieten. Gleichzeitig ist unsere Lohnstruktur auch sehr vorteilhaft. Also wir sind keine schlechten Zahler.
Geht es da auch um Erfolgsboni?
Tatsächlich wird es solche Modelle geben, aber die werden dann vertriebsbedingt sein oder sich auf große Meilensteine in Projekten beziehen.
Und auf potente Investoren. Können Sie mir nochmal nachzeichnen, Herr von Studzinski, wie Sie damals begonnen haben und wie Sie Ihre Investoren und Investorinnen mit dem ersten Pitch gewonnen haben und ob Sie dann in der Entwicklung der Geschäftsbereiche und des Geschäftsbetriebes, wie Sie dann nachgelegt haben, sind das tatsächlich immer noch dieselben wie am Anfang?
Tatsächlich, ja. Da sind wir sehr stolz drauf. Das Investorenfeld hat sich bisher kaum erweitert. Und da muss ich auch ein Lob an unsere Investoren aussprechen. Menschen, die an die Idee glauben und die mit uns gewachsen sind und ihr Verständnis auch weiter permanent mit ausgebaut haben. Diese Kontinuierlichkeit des Gesprächs ist, glaube ich, eine ganz wichtige, entscheidende Größe gewesen. Aber auch, dass wir stets zeigen konnten, überdurchschnittliche Leistung vollbringen zu können. In der Biosystemtechnik waren wir da sehr erfolgreich und mit dem Übertrag in die biotechnischen Lösungen, die wir vollzogen haben vor knapp 1,5 Jahren, 2 Jahren, ist das uns auch gelungen. Und ich glaube, das hat sehr viel mit dem Management innerhalb des Unternehmens selbst zu tun, aber wie ich auch schon sagte, mit der Kommunikation und der Bereitschaft, ein solches Thema tatsächlich immer wieder neu zu lernen von allen Beteiligten, also alle Stakeholder. Das geht so weit, dass regulierende Behörden, wir haben hier ein S1-Sicherheitslabor für gentechnische Arbeiten, dass die auch ganz toll, das muss man sagen, die brandenburgischen Behörden mitgelernt haben, Verständnis entwickelt haben, uns besucht haben und in Gesprächen verstanden haben, was wir tun, ohne dass die Sicherheit in irgendeiner Form gelitten hätte. Ganz im Gegenteil, wir sind Hand in Hand gegangen und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den unser neuer Standort hier ausmacht. Wir sind ja ursprünglich in Berlin gegründet worden, sind dann hier nach rausgegangen, nach Henningsdorf und das macht ganz viel von der Region hier aus, die Bereitschaft damit anzupacken. Ich glaube, das ist in der Form in Berlin nicht möglich. Diese Komponente ist da viel weniger ausgeprägt. Da muss alles immer schon fertig sein und in bestimmten Räumen abgeklustert sein. Das ist hier deutlich offener, ohne dass es jetzt an Präzision verlieren würde.
Das ist ja ein ganz großes Lob, das man selten hört. Es wird immer nur über die Bürokratie geschimpft und über die langen Verwaltungswege. Sie plädieren also dafür, ein recht menschliches Netzwerk aufzubauen, oder?
Tatsächlich. Regularien selbst sind immortal, wie wir immer so schön sagen. Das heißt, die stehen, aber am Ende werden sie ausgelegt von Menschen und müssen gehandelt werden von Menschen. Und für uns ist es ein ganz wichtiger Aspekt, immer das Verständnis von vornherein aufzubauen, ohne dass wir die Regularien reißen wollen. Bloß, wenn man sich mit einem innovativen Thema beschäftigt, das in der Form neu ist, muss neu interpretiert werden. Und Interpretation funktioniert nur auf Verständnis. Sonst kann das nicht funktionieren. Also es gibt Auslegungsgrenzen, die sind selbstverständlich in jedem Bereich, aber die akzeptieren wir, die erfüllen wir vollständig. Das ist, glaube ich, auch ein ganz großer Vorteil. Wir sind hier in das Netzwerk hineingekommen, neu als Neuling und sehr mit offenen Armen empfangen worden, hier auch am Standort. Das ist ein Biotech-Standort und wir sind Teil davon. Das sind wir sehr froh drum. Es kann eine sehr gute Struktur entstehen, die über Berlin hinaus in Brandenburg eine Vernetzung ermöglicht zwischen den einzelnen Partnern. Ich glaube, der Platz wird tatsächlich gebraucht und auch ein Verständnis für diese neuen Technologien, die ja einen ganz großen Weg aufzeigen können. Also wenn man sich das Beispiel BioNTech anguckt in Mainz, welchen enormen Impact das hatte, dann kann gerade in der Biotechnologie und den Eigenschaften, die der hat, hier so eine Art Silicon Valley entstehen, wenn man so möchte.
Und wenn Sie jetzt mal wild in die Zukunft träumen würden, welche Geschäftsbereiche würden Sie gerne verknüpfen? Umweltschutz kommt mir als erstes in den Sinn. Was könnten Proteine da leisten?
Sehr, sehr viel. Ich glaube, wir sind am Anbruch eines neuen industriellen Zeitalters tatsächlich. Die Biologie wurde bisher als Werkzeug für industrielle Prozesse noch nicht so umfangreich genutzt. Wir stehen an einer ähnlichen Schwelle wie die Revolution, die aus dem Silicon Valley kommt. Im Bereich der Biotechnologie beispielsweise entwickeln wir auch Ankerpeptide, die gezielt einzelne Kunststoffe markieren können und dadurch werden die trennbar. Ein riesiges Problem der Kunststoffindustrie, um die überhaupt recycelbar zu machen, diese Mischstoffe. Andererseits kann man seltene Erden spezifisch markieren beispielsweise. Das heißt, die ganze Akkutechnologie hängt davon ab, dass neue Quellen gefunden werden, die günstig aufbereitet werden können, um diese Rohstoffe förderbar zu machen. Da kann die Biotechnologie auch eine außergewöhnlich wichtige Rolle spielen. Und so merkt man, dass diese Werkzeuge nach und nach in unterschiedlichste industrielle Bereiche einsickern und nutzbar gemacht werden können. Und wir wollen versuchen, mit unserer nachhaltigen Plattform genau den Schlüssel zu liefern, den es braucht, um die Technologie günstig genug zu machen und gleichzeitig auch zukunftsfähig bezüglich der Nachhaltigkeit.
Nun sind Sie selber gebürtiger Berliner und Sie haben in Berlin studiert und Sie fangen jetzt an, Brandenburg Liebe zu streuen. Könnten die nicht besser kooperieren? Wie sollte das aussehen?
Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass es ein sehr großes Potenzial zur Verbesserung einer Kooperation zwischen Berlin und Brandenburg gibt. Denn Berlin ist so mit seinem wissenschaftlichen Zentren, 3 Universitäten sehr gut ausgestattet. Wahnsinnig viele Menschen und die Charité beispielsweise, um jetzt mal unsere Perspektive biotechnologisch, biopharmazeutisch nochmal zu betonen. Aber Brandenburg hat nicht nur den Platz, sondern Brandenburg hat vor allen Dingen Verständnis für die praktische Herangehensweise. Das heißt, was wir hier gemerkt haben, ist eine Hands-on-Kultur, die in keinster Weise schlechter ist, sondern tatsächlich zu einer schnelleren Umsetzung führt. Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, der in Berlin immer fehlen muss. Das lässt sich in Berlin nicht mehr realisieren. Berlin ist voll. In jeglicher Form. Ob das jetzt um S1-Laborplatz geht, ob das um infrastrukturelle Analytik geht und andere Bereiche. All das haben wir in Brandenburg gefunden und für uns ist es deswegen auch wichtig zu betonen, dass man in Brandenburg viel mehr machen kann als das, was wir momentan sehen. Gerade in dem Biotechnologiebereich und auch die Bereitschaft der Menschen hierher zu gehen ist groß. Also fast alle unsere Mitarbeiter sind aus Berlin und sehr, sehr, sehr positiv überrascht gewesen darüber, welche Möglichkeiten wir mit ein paar S-Bahn-Fahrten, ein paar S-Bahn-Stationen sozusagen direkt vor der Haustür haben. Und ich denke, das muss man aufklären.
Wird der typische Berliner in der Zukunft, zumal der Forschende, also nicht nur von außerhalb kommen, sondern von Berlin rausziehen ins Grüne, weil es hier viel besser ist?
Das glaube ich schon. Berlin und Brandenburg haben nicht nur eine gemeinsame Geschichte, die sehr eng miteinander verwoben ist, sondern ich glaube auch tatsächlich, dass wir die gleiche Infrastruktur teilen und der Typ Mensch der gleiche ist. Das ist eine Sache. Berliner und Brandenburger werden, glaube ich, so innerdeutsch immer ein bisschen belächelt. Aber die Möglichkeiten, die hier bestehen, an die können wir wieder anknüpfen. Da haben wir eine reiche Geschichte. Und ich glaube, auch momentan steht alles auf Erfolg, was die Zeichen betrifft, wenn wir denn diese Kooperation verbessern. Wir müssen im Endeffekt so ein bisschen die Landesgrenzen durchlässiger machen in der Kommunikation und auch in dem Verständnis füreinander.
Es gab ja auch mal eine sehr enge Verbindung zwischen der Forschung in Berlin und der damals noch in der DDR befindlichen Region hier Brandenburg. Wie sah die damals aus?
Ich glaube, dass ein ganz, ganz wichtiger Teil war, dass die Universitäten im Zentrum Berlins lagen und da die Akademiker ausgebildet wurden, aber die nie die Bodenhaftung verloren haben, weil Brandenburg im Endeffekt das experimentelle Umfeld war. Und ich glaube, dass man daran auch mit ganz anderen Technologien, wie wir sie heute entwickeln, anknüpfen kann. Wir brauchen nicht nur den Platz, wir brauchen auch das Verständnis für die Natur. Genau das kann Brandenburg bieten. Und ich glaube auch, dass Brandenburg auch aufgrund seiner Historie ganz anderes Verständnis von Landwirtschaft beispielsweise hat als andere Regionen Deutschlands. Die Offenheit und die nicht traditionelle Herangehensweise ermöglicht ganz neue Optionen. Und die kann man ausnutzen. Auch wenn wir fern sind von der Landwirtschaft, nutzen wir ja einen photoautotrophen Organismus. Und da ist ein ganz schnelles Verständnis. Wir haben unsere Anlagen selbstverständlich auch schon gezeigt und kommuniziert. Und da gibt es in Brandenburg eine andere Herangehensweise als jetzt beispielsweise in Süddeutschland.
Welche Rolle könnte da beispielsweise die Brandenburger Landespolitik, beispielsweise die IHK Potsdam spielen?
Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass es einen langfristigen Plan zur Entwicklung gibt. Wenn man sich das von mir jetzt schon zitierte Silicon Valley anguckt, dann gab es in Kalifornien die Bereitschaft, diese Technologie von der Frühphase an zu unterstützen. Und gerade in der Biotechnologie ist das eine ganz wichtige Komponente. Das sind infrastrukturelle Themen, die dazu beitragen, wie hier die Räumlichkeiten, die wir hier in Henningsdorf nutzen können, die muss es irgendwie geben, die müssen zur Verfügung gestellt werden und gleichzeitig eine Netzwerkunterstützung dahingehend, dass die Unternehmen, die eigentlich alle ja für sich arbeiten, eine Unterstützung darin erfahren, sich zu vernetzen. Denn häufig bleibt gar nicht die Zeit, mit anderen zu kommunizieren. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass es regelmäßig zu Terminen kommt, an denen man sich austauschen kann, ohne in Konkurrenz zu geraten, sondern zu gucken, wo sind die Anknüpfungspunkte. Und wir sind ja hier in der Metropolregion Berlin-Brandenburg und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man auch da synergistisch denkt, also über diese Landesgrenzen hinweg, weil wir werden natürlich auch Leute aus Berlin beispielsweise anstellen. Und ich glaube, wenn das fluid wird, fluider als es jetzt ist, dann entsteht tatsächlich so eine richtige Netzwerkstruktur, auf die man aufbauen kann.
Ist das auch Ihre Frage an die IHK Potsdam?
Ja, tatsächlich. Also inwieweit geht die IHK mit Zukunftstechnologien um? Wie geht sie in diese hinein? Also wir sehen, dass Brandenburg sehr viele Industriestandorte hatte und hat. Und wie sieht die Zukunft von denen aus? Wir liefern im Zweifelsfall auch Werkzeuge für diese Industrien. Und ich glaube, da ist ein ganz wichtiger Kopplungspunkt. Wir wirken ja auch bis in die Landwirtschaft hinein. Das heißt, ich glaube, ganz viele Bereiche, die in Brandenburg eh schon stark sind, die kann man noch verbessern, indem man in diese Richtung mitgeht.
Besten Dank. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg, Herr von Studzinski. Und Ihre Frage, die nehme ich mit zur IHK Potsdam.
Haben Sie besten Dank, Frau Schuster. Danke für Ihren Besuch.
Die Fragen der Bayern Farming GmbH in Henningsdorf sind ein Klassiker. In der IHK Potsdam treffe ich mich deshalb jetzt mit Lukas Gärtner. Er ist dort Referent für Grundsatzfragen der Wirtschaftspolitik und für Gesundheitsthemen. Guten Tag, Herr Gärtner.
Hallo, liebe Frau Schuster.
Sie haben schon gehört, die Förderbedingungen hier in Brandenburg sind super. Man ist total glücklich, aber es könnte enger, besser laufen mit Berlin. Was geht denn da schon?
Viele gute Leitplanken sind gesetzt. Das sehen wir auch an der gemeinsamen Innovationsstrategie der Länder Berlin und Brandenburg. Und wir sehen es auch beim Cluster Gesundheitswirtschaft Berlin-Brandenburg, dem Health Capital, bei dem man vor vielen Jahren schon die Weichen gesetzt hat für eine gute Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern. Und die Zielrichtung ist im Prinzip sehr klar. Es geht um eine stärkere Kooperation. Es geht auch um einen ganzheitlichen, kohärenten Ansatz. Es geht auch darum, ein Biotech Valley aufzubauen und bei Innovation länderübergreifend zu denken. Und die Grundstrukturen sind meines Erachtens dafür gegeben, denn mit dem Health Capital haben wir ein Vernetzungsinstrument, nenne ich es mal. Da sind viele Akteure drin, viele Angebote, Veranstaltungen, teils auch spezifische Veranstaltungen, zum Beispiel für einzelne biotechnologische Bereiche, aber auch Modellprojekte, in denen gemeinschaftlich gearbeitet wird.
Health Capital, das hört sich gleich cool an, nämlich nach Geld. Ist das so oder reden wir da nur über Humankapital?
Es ist natürlich schon so, dass die WFBB, die Wirtschaftsförderung Berlin-Brandenburg und Berlin-Partner, also die beiden Wirtschaftsförderungen der Länder, durch Landesmittel finanziert werden. Und insofern ist da schon eine ganze Menge Geld im Spiel. Und es ist auch so, dass wir natürlich gute Förderrahmenbedingungen haben. Die gilt es aber mit Blick auf die Standortattraktivität sicherzustellen, aber auch ja auszubauen.
Nun sind ja in diesem kleinen Bereich Henningsdorf und Berlin schon zwei Kammern mindestens involviert. Also die IHK Potsdam und die Berliner IHK. Stehen denn in allen Brandenburger Kammern gleichermaßen die Zeichen auf Zustimmung und Kooperation und auch von Berlin aus?
Es ist schon so, wenn wir auf der politischen Ebene anfangen, dann sehen wir, dass zum Beispiel im Rahmen der Wirtschaftskonferenz der Hauptstadtregion, die einmal im Jahr stattfindet, die fand jetzt dieses Jahr im Januar statt, haben die beiden Landeschefs, Ministerpräsident Woidke und Herr Wegner, gesagt, dass die Zusammenarbeit weiter forciert werden soll in vielen verschiedenen Bereichen. Da ging es zum Beispiel um die Fachkräftethematik. Das heißt, auf politischer Ebene ist dort ein Wille da und den kann man auch ja ausdrücklich bei unseren Unternehmen wiederfinden, die natürlich sagen, unser Geschäft hört nicht bei der Landesgrenze auf. Die kann man dann auch dadurch bei uns, bei den Kammern wiederfinden. Und es ist ja schon so, insbesondere auch im Bereich der Internationalisierung, dass wir hier enorme Potenziale haben, die wir gemeinsam als Ballungsraum, als Metropolregion heben können und sollten.
Schwebt Ihnen da eine besondere Region vor, vielleicht noch eine andere als Hennigsdorf?
Wir haben hier im Prinzip alle wichtigen Akteure und Institutionen in der Metropolregion, verschiedenste Größen, teils in privater Hand, teils in öffentlicher Hand, die alle als Inkubatoren hier dienen. Und wir sehen, das sind Technologiezentren wie Luckenwalde auch ein Riesenthema und in Teltow oder der Potsdam Science Park mit dem angegliederten Fraunhofer Institut. Auf wissenschaftlicher Ebene haben wir aber auch noch das Hasso-Plattner-Institut oder das Deutsche Institut für Ernährungsforschung. Und so könnte man die Liste jetzt fortführen. Und sie sind Kooperationspartner einerseits, aber andererseits sind sie auch Basis für Ausgründungen. Dann kommen noch unsere vielen KMU dazu, kleine und mittelständische Unternehmen. Und es kommen aber auch noch Konzerne dazu. Dann haben wir aber auch zum Beispiel einen Branchendialog zur Gesundheitswirtschaft, der einmal im Jahr stattfindet, gemeinsam mit den Ländern Brandenburg, Berlin, aber auch Schleswig-Holstein und Hamburg, weil sie eben sehr ähnlich sind. Ein Stadtstaat in der Mitte und viel Fläche in Anführungsstrichen drumherum. Und es geht auch um den Aufbau von Laborkapazitäten. Denn da gibt es schon noch Verbesserungsbedarf. Wir kommen auch gerne zu Ihnen ins Unternehmen, sprechen Sie uns gern an, nutzen Sie unsere Angebote und natürlich auch die unserer Partner.
Ja, dem ist gar nichts hinzuzufügen, Herr Gärtner. Besten Dank für Ihre Zeit.
Vielen Dank, Frau Schuster.
Schalten wir das nächste Mal wieder ein, wenn wir empfehlen, machen Sie es in Brandenburg. Das ist der Podcast der IHK Potsdam. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Bis bald, sagt Stefanie Schuster.